Gefühle haben sowohl im politischen als auch im sozialen eine ungeheure Bedeutung, der wir uns viel zu wenig bewusst sind, schreibt Axel Hacke in seinem Buch »Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen?« Denn, so fragt Hacke, leben wir nicht in einer Gefühlsgesellschaft, wie es sie kaum je gegeben haben dürfte? Es wird also höchste Zeit, über unsere Gefühle zu sprechen, wie Axel Hacke es tut. Guten Tag.
Ja, hallo, grüß Sie.
In Ihrem Buch fühlen Sie unserer heißlaufenden Gesellschaft den Puls. Sie analysieren zum Beispiel die Wutlust, den Hass, aber auch die Einsamkeit oder die Angst. Werden wir dann immer mehr zu Sklaven unserer Gefühle?
Nein, natürlich nicht, aber unsere Gefühle werden benutzt. Sie werden benutzt zum Beispiel von populistischen Politikern, die von Wut und Hass profitieren und sie deshalb auch schüren. Und da sind die sozialen Medien sehr nützlich für sie. Dort werden Emotionen protegiert durch die Algorithmen, die Aufmerksamkeit generieren und Wut erzeugt immer Aufmerksamkeit, weil auf wütende Menschen ist man immer aufmerksam. Das ist ein Alarmzeichen. Also sind dort sehr viele wütende Menschen, mehr als es in Wirklichkeit vielleicht gibt. Also wird der Eindruck erzeugt, wir seien eine von Wut durchseuchte Gesellschaft, was nicht der Fall ist. Aber in den sozialen Medien wirkt es so. Und was ich meine ist, dass wir uns dieser Dinge bewusst sein müssen. Wir müssen uns bewusst sein, wie Gefühle benutzt werden.
Was hat das denn mit unserem Egoismus zu tun? Sie schreiben auch, dass es der Egoismus ist, der die Menschen in den Abgrund geführt hat.
Wir sind ja im Moment, gerade in Amerika, eine von Egoismus geprägte Gesellschaft. Es gibt aber auf der anderen Seite etwas, wonach sich Menschen auch sehen. Und das ist eben Verbundenheit mit anderen Menschen. Die geht uns aber verloren. Je mehr wir unser Sozialleben ins Internet verlagern, desto mehr verlieren wir das Gefühl dafür, wie Menschen im ganz normalen alltäglichen Umgang sind, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, wie sie sich anhören, wie sie riechen und so. Das geht ja alles da ein bisschen verloren und das wollen Menschen aber. Danach sehnen sie sich und deswegen müssen wir Wege finden, wie wir diese Verbundenheit wieder erzeugen. Das ist etwas sehr Bedeutendes. Zum Beispiel, ich wohne in Bayern, die Wirtshäuser werden immer weniger, gerade auf dem Land. Dort, wo Menschen ganz normal und auch ein bisschen absichtslos zusammenkommen, das verschwindet und das ist nicht zu unserem Vorteil.
Also die Isolation, auch begünstigt durch die sozialen Medien, die versteckt natürlich auch diesen Egoismus und dieses Egomanische. Warum ist es denn sinnvoll, etwas außerhalb des eigenen Ichs als etwas Größeres als ich anzuerkennen?
Ich glaube, dass es eine Sehnsucht des Menschen nach Kontakt mit etwas Bestehendem, Bleibendem, Größeren gibt. Und das ist natürlich die Natur zunächst mal. Und je mehr uns der Kontakt zur Natur auch verloren geht, wie es in einer Welt im Anthropozän, also in all den künstlichen Umgebungen, in denen wir leben, nun mal ist, desto schlechter ist es für den Menschen. Also ist es wichtig für uns, diesen Draht nicht zu verlieren zu diesen Dingen.
Früher gab es da ja auch andere Kulturtechniken, in denen die Gesellschaften Gott als etwas Größeres als das Ich anerkannt haben. Deshalb zählten auch Begriffe wie Demut und Dankbarkeit noch etwas. Ist das vorbei und von der Kulturtechnik des Größenwahns abgelöst worden?
Naja, das ist nicht vorbei. Es gibt ja Menschen, die glauben. Es gibt Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben gefunden haben. Es gibt Menschen, die demütig und dankbar sind. Da muss man nur in jede Bahnhofsbuchhandlung gehen, dann liegen da auf dem Stapel die entsprechenden Werke über diese Charakterzüge. Das wird uns ja auch gepredigt. Das wird immer eine Sehnsucht des Menschen bleiben. Der Mensch hat ein Gefühl dafür, was ihm in dieser Hinsicht nützlich ist. Ich versuche auch daran so ein bisschen mitzuarbeiten, diese Werte wieder ein bisschen zum Leben zu erwecken. Wobei man nicht sagen muss, du musst dankbar sein. Es gibt keine Verpflichtung zur Dankbarkeit. Aber wenn man sie empfindet, dann sollte man ihr auch Ausdruck geben und man sollte sich ihrer bewusst werden. Und andere Menschen sollten davon erfahren, wenn ich ihnen dankbar bin. Dankbarkeit nützt nicht viel, wenn keiner davon weiß.
Sie haben gerade den großen Begriff Sinn benutzt. In Ihrem Buch geht es auch darum, einen Sinn zu finden. Gibt es denn einen Sinn, auch einen Sinn, wenn wir nicht von Gott sprechen?
Ja, den Sinn muss nur jeder Mensch selber finden für sich, wo er einen Sinn sieht. Der Philosoph Odo Marquardt hat das mal geschrieben. Der Begriff Sinn ist so ein bisschen wie der Begriff Obst. Also Obst ist ganz vieles. Sinn ist auch ganz vieles. Ich kann den Sinn meines Lebens in der Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr finden. Ich kann ihn im Sportverein finden. Ich kann ihn in der Kirche finden. Es gibt lauter verschiedene Arten von Sinn, aber die muss jeder Mensch für sich finden. Das kann man ihm nicht so einfach predigen und Sinn ist nichts, was so vom Himmel fällt. Den muss man sich konstruieren.
In Silicon Valley, da schaffen die Menschen sich einen Sinn, die Hightech-Industrie darin, sich unsterblich zu machen. Kann das auch ein sinnvoller Sinn sein?
Keine Ahnung, für die Betreffenden da vielleicht. Also wenn sie den Sinn ihres Lebens darin finden, nicht zu sterben, dann herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß dabei. Es führt zu nichts. Das führt zu nur immer größerer Selbstbesessenheit, zu einem Gefühl dafür, was zum Leben des Menschen gehört. Und zum Leben des Menschen gehört nun mal auch das Ende dieses Lebens. Dessen muss man sich bewusst sein und sich darüber hinwegzutäuschen. Das bringt aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel.
Aber es gibt ja diese Denkmuster, Menschen, die sich einfrieren, also die meinen, man könne sie irgendwann wieder auftauchen. Es gibt diese Sehnsucht nach Ewigkeit und Unsterblichkeit. Das prägt doch auch ganze Welten, zum Beispiel in Silicon Valley. Die benehmen sich ja wie die kleinen Buben, die von großen Träumen, von fliegenden Autos und von Unsterblichkeit träumen.
Ja, ist ja auch so. Es ist eine kleine Bubenwelt, die da existiert. Na gut, die Sehnsucht dann nach Unsterblichkeit, die gab es schon immer. Oder nach Verjüngung auch. Es gibt Gemälde der Jungbrunnen, wo die Menschen auf der einen Seite alt hineinsteigen, auf der anderen Seite jung wieder herauskommen. Also das ist ja keine neue Sehnsucht. Wir tun immer so, als ob das alles ganz neu wäre. Das ist uralt. Der Mensch hat schon immer davon geträumt, unsterblich zu sein. Vielleicht ist auch in vielen Religionen das eine Quelle des entsprechenden Gefühls. Ja, Menschen, die Muslime sind, glauben ja auch, dass sie in den Himmel kommen und dort 77 oder 99 Jungfrauen auf sie warten, wenn sie alles richtig gemacht haben. Das ist nichts Neues. Es hat nur eine neue Form gefunden. Und Leute glauben, dass sie auch eine technische Möglichkeit dazu gefunden haben, ihr Bewusstsein auf einen Computer runterzuladen und dann meinetwegen als Laptop weiterzuleben. Also mein Ding wäre es nicht.
In Ihrem Buch scheuen Sie sich auch nicht davor zurück, dem Tod einen gewissen Sinn zuzusprechen. Ich zitiere mal, ich sterbe nicht, sondern ich bin nach dem Tod etwas anderes, gehöre zu Größerem, als dessen Teil ich mich eine gewisse Zeit lang als ich manifestieren durfte, um danach Nahrung der Fliegenlarven und Käfermaden zu sein. Das ist ja sowas wie ein Jenseits.
Es ist sogar ein Diesseits. Es ist etwas anderes, als die Religion sagt, die sagt, du wirst im Jenseits als du weiterleben. Also das ist ja eine naive Form des Christentums, würde ich mal behaupten. Wissenschaftliche Wahrheit ist natürlich, dass wir uns alle aus Atomen zusammensetzen, ziemlich vielen, mehreren Quadrilliarden, glaube ich, jeder von uns. Diese Atome sind nichts Neues, die gab es schon immer. Die kommen ja letztlich aus dem Weltall, weil die sich bildende Erde irgendwann Sternenstaub angezogen hat. Also wir bestehen aus Materie, die irgendwo mal im Weltall unterwegs gewesen ist. Und wir werden das auch wieder sein, wenn wir mal gestorben sind und uns auflösen. Das finde ich einen wirklich faszinierenden Gedanken. Das finde ich eigentlich interessanter als jede subjektive, individuelle Weiterexistenz. Finde ich faszinierender den Gedanken, dass wir aus Materie bestehen, die wieder Materie wird, aber nicht als ich, sondern als was ganz anderes, als Blume oder als Auto.
Aber Sie beschreiben auch, dass unser Tun in dieser Welt immer Folgen hat und dass es eine Kette von Tun nach sich zieht, also dass es eine Wirkung hat, das, was wir tun. Also sollten wir uns auch anständig benehmen, um das mal platt auszudrücken, weil das eine Konsequenz hat. Aber ist das nicht viel zu kleinteilig und überhaupt noch wahrnehmbar?
Ich finde nicht, weil alles, was wir tun, hat Folgen auch im kleinsten Rahmen. Und wenn man jetzt hier sitzt und sagt, das Schlimme in der Welt ist so groß, daran kann ich sowieso nichts ändern, also mache ich einfach gar nichts, dann hat ja nicht nur Tun Folgen, sondern auch Nichtstun hat Folgen. Wo ich aber etwas ändern kann, ist in meinem Bereich, in dem ich lebe. Ich muss ja nicht Bundeskanzler werden, um etwas in der Welt zu bewegen. Es reicht schon, als kleines Beispiel ab und zu mal die Leute auf der Straße anzulächeln. Da habe ich auch schon was verändert. Da habe ich schon was in der Welt hinterlassen. Und das geht natürlich auch schon noch eine Nummer größer, indem ich mich irgendwo engagiere, wo ich es sinnvoll finde, indem ich etwas tue. Wichtig ist das Handeln. Das Handeln im eigenen Leben, egal in welchem Rahmen auch immer, kann ich einen Sinn für mich erzeugen und kann ich wirklich auch etwas in der Welt bewegen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wir haben die große Frage zu beantworten, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen und können. Dazu brauchen wir Hoffnung. Und die ist kein Preis oder Geschenk, sondern etwas, das man sich verdient. Zitat Ende. Wie kann man sich Hoffnung verdienen?
Wie immer man das jetzt nennen will, Hoffnung, Zuversicht, Optimismus, das sind ja alles Dinge, die liegen nicht irgendwo rum. Für die muss man etwas tun. Also wenn man Hoffnung haben will, dann muss man etwas tun dafür, dass man Hoffnung haben kann. Wie Václav Havel mal gesagt hat, der tschechische Staatspräsident gewesen ist, Hoffnung ist nicht einfach Freude am guten Lauf der Dinge, sondern Hoffnung ist, dass man die Welt so beeinflusst, dass man überhaupt vielleicht einen etwas besseren Lauf der Dinge erzeugt. Also daran muss man arbeiten. Das bedingt sich gegenseitig. Hoffen und etwas tun, das hat miteinander zu tun. Ohne Hoffnung kann ich gar nicht anfangen, etwas zu machen. Ja? Aber ich kann halt auch nur hoffen, wenn ich etwas tue. Das ist ein Paar, ein Sinnpaar.
Wie begegnen wir den Wutmenschen, die uns jeden Tag über den Weg laufen können? Wie begegnen wir denen am besten?
Jedenfalls nicht auch mit Wut, sondern mit vielleicht etwas Ruhe und Gelassenheit und mit der Frage, warum bist du eigentlich so wütend, sich vielleicht mal zu erkundigen. Das ist natürlich jetzt im Alltag, wenn ich an einer Straßenkreuzung stehe und mich ein Autofahrer anschreit, ist das ein bisschen viel verlangt. Da würde ich einfach mal sagen, darauf lasse ich mich nicht ein und sage auf Wiedersehen. Aber in anderen Situationen kann man ja durchaus mal fragen, warum. Das passiert mir ja zum Beispiel auch, dass ich Mails bekomme von extrem wütenden Leuten, die mich auch beschimpfen oder so. Und ich sage dann eigentlich immer als erstes mal, wir können gerne weiterreden, bloß nicht in diesem Ton. Also mit mir können Sie über alles Mögliche reden oder schreiben. Aber bitte in einem vernünftigen Tonfall, das schreibe ich immer mal als allererstes. In fast 100% der Fälle entschuldigen sich die Leute dann, erklären sich, dass sie irgendwie einen schlechten Tag hatten oder was weiß ich. Das ist mir schon oft passiert. Danach kann man dann ja reden.
Hoffnung und Zuversicht, das sind zwei zentrale Begriffe in Ihrem Buch. Was macht Sie zuversichtlich?
Also mich macht zuversichtlich, dass ich das Gefühl habe, der Mensch ist ein Wesen, das mit anderen zusammenleben will, nicht gegen sie leben will. Also ich glaube, dass diese Tendenz zum Egoismus in unserer Welt sich umkehren wird. Die Menschen suchen wieder den anderen oder die andere. Sie suchen die Verbundenheit mit ihnen. Und da bin ich mir relativ sicher, weil das gehört zu unserem Wesen. Das wird seine positiven und guten Auswirkungen auch haben.
Das erleben wir gerade in Köln im Karneval. Jetzt beginnt die Karnevalssession und da wird Gemeinschaft wirklich gefeiert und gelebt. Das verbindet die Menschen auch. Ist wichtig, oder?
Natürlich ist es wichtig. Alle diese auch Rituale sind wichtig. Ich glaube, der Mensch lebt auch in diesen regelmäßig wiederkehrenden Dingen. Karneval gehört ganz sicher dazu. Vieles geht uns ja verloren, weil so viele keine Christen mehr sind, weshalb sie mit vielen Feiertagen nichts mehr verbinden, aber dann suchen sie es halt woanders. Irgendwo findet sich das immer.
Vielen Dank, Axel Hacke. Überlassen wir es nicht den Populisten, mit unseren Gefühlen zu spielen. Seien wir ehrlich, fangen wir damit an, uns über unsere Gefühle klar zu werden. Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen, so heißt das Buch von Axel Hacke, das Licht in unsere Gefühlswelt bringt? Ein Buch, das Zuversicht vermittelt. Wir sind eben nicht verloren. Wir dürfen hoffen, solange wir uns unsere Hoffnung verdienen. Das erhellende Buch von Axel Hacke ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 255 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Ich danke auch.